gestern weitere zusätzliche Zölle für Länder weltweit erlassen. So sind die Einfuhren aus der EU 20% vorgesehen. Brüssel befürchtet negative Auswirkungen für die europäische Wirtschaft. Aus Brüssel, Thomas Speckhofen.
Das sei ein schwerer Schlag für die Weltwirtschaft, den sie zutiefst bedauere, sagt Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Europa sei immer bereit, über Ungerechtigkeiten auf den Weltmärkten zu verhandeln, aber Zölle als erstes und letztes Mittel seien nicht der richtige Weg. Die Kommission bereite über die bereits angekündigten Maßnahmen zum Schutz des Auto- und Stahlsektors hinaus Schritte vor für den Fall, dass Verhandlungen scheitern. Der Chef der Unionsabgeordneten im Europaparlament, Daniel Caspari, nennt die Zollankündigungen aus dem Weißen Haus eine Vollkatastrophe und eine handelspolitische Geisterfahrt des US-Präsidenten. Von Willkür, die völlig inakzeptabel sei, spricht der Vorsitzende des Handelsausschusses im EU-Parlament, Bernd Lange von der SPD.
Auch Vertreter der deutschen Wirtschaft haben die Zollankündigungen von US-Präsident Trump kritisiert. Es werden Auswirkungen auf viele Branchen erwartet. Aus dem Hauptstadtstudio Gabor Hallas.
Das werde nur Verlierer produzieren, so blickt der Verband der Automobilindustrie auf die verkündeten Zölle. VDA-Präsidentin Müller spricht von einem fundamentalen handelspolitischen Einschnitt. Die Folgen werden wir spüren, so äußert sich Außenhandelspräsident Jan Dura. Er rechnet mit einem Umsatzrückgang. Bei kleineren Unternehmen könne das Aus bedeuten. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft spricht von einem schweren Schock für den Welthandel. Präsident Schularik sagte, wenn diese Zölle bestehen blieben, seien sie eine Zäsur. Das tue richtig weh, auch den Amerikanern.
Der israelische Ministerpräsident Netanyahu ist trotz eines internationalen Haftbefehls in Ungarn eingetroffen. Das hat der ungarische Verteidigungsminister bestätigt, der Netanyahu auf dem Flughafen in Budapest empfing. Der folgt einer Einladung von Ministerpräsident Orbán. Der Internationale Strafgerichtshof hat den Haftbefehl im November wegen des Krieges im Gazastreifen erlassen. Die mehr als 120 Mitgliedstaaten sind verpflichtet, Netanyahu festzunehmen, sobald er ihr Territorium betritt. Ungarn hat das Statut des Strafgerichtshofes ratifiziert, den Beschluss aber nie offiziell verkündet. Orbán unterstützt die Vorgehensweise der Regierung Netanyahus im Gazakrieg und hat EU-Resolutionen für eine Waffenruhe mehrfach blockiert. Die Außenminister der NATO-Staaten kommen am Mittag zu einem zweitägigen Treffen in Brüssel zusammen. Erwartet wird, dass US-Außenminister Rubio die europäischen Partner erneut auffordern wird, ihre Militärausgaben deutlich zu erhöhen. Aus Brüssel, Helga Schmidt.
Trotz der ständigen Drohungen und immer neuen Forderungen aus Washington wollen die Europäer die USA unbedingt an Bord halten. Denn ohne amerikanische Unterstützung, darüber herrscht Einigkeit, wird eine Waffenruhe für die Ukraine kaum zu erreichen sein. Der Generalsekretär der NATO, der Niederländer Mark Rutte, lobte US-Präsident Trump in den vergangenen Tagen auffallend oft für seine Friedensinitiative. Dass Trump dabei den russischen Forderungen weit entgegengekommen ist, das kritisierte der NATO-Generalsekretär nicht. Es gilt als eine der bitteren Pillen, die Europäer wohl schlucken müssen, wenn sie wollen, dass die Amerikaner sich auch weiterhin für Europas Sicherheit engagieren.
Der Bund für Umwelt- und Naturschutz fordert, die marode Ringbahnbrücke in Berlin nur in abgespeckter Form neu zu bauen. Mindestens eine Fahrspur pro Richtung solle wegfallen, schlägt die Geschäftsführerin des BUND Berlin Jung vor. Das gelte perspektivisch für die gesamte A100 und die AWOS. Viele Menschen würden laut Studien auf anderen Wegen und Verkehrsmitteln unterwegs sein, wenn weniger Straßen zur Verfügung stünden, heißt es vom BUND. Zugleich sei es billiger, den öffentlichen Nahverkehr auszuweiten, als das Straßennetz in Schuss zu halten. Vor dem Berliner Landgericht muss sich ab heute ein Mann wegen Femizids verantworten. Der 46-Jährige soll seine Ex-Partnerin vor ihrer Wohnung in Berlin-Friedrichsfelde mit einem Messer angegriffen haben. Sie erlitt dabei zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen und starb im Krankenhaus. Den Ermittlungen zufolge hat sich die junge Frau wenige Monate vor der Tat von ihrem Mann getrennt. Der Mann sei nicht bereit gewesen zu akzeptieren, dass sie ein Leben ohne ihn führen könnte, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute den ganzen Tag sonnig und trocken bei maximal 17 bis 20 Grad. Aktuell in Berlin-Marzahn 7 Grad, in Spandau 2, in Lindenberg 5, in Perleberg 0 Grad. Morgen sonnig oder locker bewölkt und trocken, anfangs vereinzelt neblig, 19 bis 22 Grad. Die Zeit 9.05 Uhr.
Radio 3 am Morgen mit Massimo Majo.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Haben Sie auch diese Netflix-Serie gesehen, Adolescents? Die wird gerade sehr viel diskutiert. Der britische Premier Keir Starmer, der fordert, diese Filme, die sollten eigentlich an allen weiterführenden Schulen gezeigt werden, denn es geht um große Themen. Es geht um junge Männer, es geht um Social Media, es geht um Frauenhass, es geht um Extremismus, es geht um Gewalt. Und wir sprechen hier gleich drüber, inwiefern wir auch in Deutschland tatsächlich Maßnahmen brauchen gegen die Radikalisierung von frauenfeindlichen Männern. Gleich hier in den Aufmachern.
A soul cake, an apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake. Please, good missus, a soul cake. One for Peter, two for Paul, and three for him that made us all. God bless the master of this house. And the mistress also, and all the little children that round your table grow, the cattle in your stable, the dogs at your front door, and all that dwell within your gates will wish you 10 times more. Soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake, an apple, a pear, a plum, or a cherry, any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake. Two for Paul and three for him that made a soul. Go down into the cellar and see what you can find. If the barrels are not empty, we'll hope that you'll be kind. We'll hope that you'll be kind with your apple and your pear. And we'll come no more a-souling till Christmas time next year. A soul cake, a soul cake. Please, good missus, a soul cake. An apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake. Please, good missus, a soul cake. One for Peter, two for Paul, three for him that made us all.
Sting ist das, hört man am Gesang zusammen mit den Web Sisters Soul Cake hier auf Radio 3. Die Netflix-Serie Adolescence, die ist ein Phänomen. In der ersten Woche, als die Serie anlief, da war sie gleich in 79 Ländern auf Platz 1 der Netflix-Charts. Dabei ist es überhaupt keine leichte Serie. Sie erzählt von einem 13-jährigen Jungen in England, wohlbehütet, der seine Mitschülerin umgebracht haben soll. Und man steigt da in 4 Folgen tief ein in viele Fragen, wie junge Männer von Frauenhass in sozialen Medien angesteckt werden, radikalisiert werden können. Ein Einblick in eine Welt, die uns Erwachsenen oft auch nicht so bekannt ist, weil wir Erwachsene oft soziale Medien ganz anders nutzen als junge Menschen. Der britische Premier Keir Starmer, der sagt, der schaut diese Serie gerade mit seinen Kindern und er fordert, diese Serie sollte eigentlich an allen weiterführenden Schulen gezeigt werden. Das ist eine Diskussion auf jeden Fall, die diese Serie losgetreten hat über Frauenhass in sozialen Medien, Umgang von jungen Männern damit. Und da diskutieren wir jetzt weiter.
Radio 3, die Aufmacher. Mit Caroline Wiedemann und Claudius Seidel.
Ich sage ganz herzlich willkommen an Sie beide.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Wiedemann, Sie sagen, es ist höchste Zeit, Maßnahmen zu ergreifen gegen frauenfeindliche, queerfeindliche Radikalisierung von jungen Männern. Wie meinen Sie das genau?
Ja, vielen Dank. Diese Maßnahmen sind nicht nur in Großbritannien notwendig, weil nämlich auch die Radikalisierung, von der Sie gerade sprachen, in Deutschland zunimmt. In Deutschland steigt die Zahl an Gewalttaten gegenüber Mädchen und Frauen, wie die Polizei belegt. Und es steigt auch steigen antifeministische Einstellungen. Das heißt, die verbreiten sich, nämlich zum Beispiel die Annahme, dass Frauen sich für die Politik gar nicht so sehr eignen würden. Das denken schon mittlerweile ein Viertel der Bevölkerung. Und auch unter jungen Männern eben verbreitet sich zunehmend, was nie weg war, aber die misogyne Einstellungen, also Abwertung von Frauen. Das sehen wir ganz besonders im Internet, auch in der sogenannten Manosphere, um die es auch in der Serie geht, über die Sie gesprochen haben. Die Manosphere ist ein Raum, in dem sich eben sogenannte Männerrechtler, Männer und Jungen, die den Feminismus als den größten Feind erklären und dort ihre Misogynie auch austauschen, sammeln. Gleichzeitig steigt auch die digitale Gewalt gegen Mädchen und Frauen, vor allem gegen Mädchen. Da geht es auch in der Serie beispielsweise darum, dass ohne Einwilligung Nacktbilder von Mädchen verbreitet werden, dass Bilder montiert werden, und entsprechend aber auch Hassrede gegen Mädchen verbreitet wird, Hetze. Jedes vierte Mädchen in Deutschland zwischen 16 und 18 erlebt einen Vergewaltigungsversuch. Da hat sich die Zahl auch nochmal nach oben entwickelt in den letzten Jahren. Und die Frage eben, woran das liegt, werden wir vielleicht noch ein bisschen weiter besprechen. Mhm. Ein Grund ist aber natürlich, dass immer noch die Erziehung und Sozialisation von Mädchen und Jungen patriarchal strukturiert ist und zum Teil vielleicht sogar sexistischere Rollenklischees als vor 20 Jahren heute abruft. Die Süddeutsche Zeitung beispielsweise hat in einem großen datenjournalistischen Projekt Kinderbücher ausgewertet und zeigt, dass in den Büchern für die Kleinsten schon die Jungen im Verhältnis zu den Mädchen immer wichtigere Rollen haben, aufgewertet werden und dass sich das dann natürlich auch fortsetzt, ruft uns dazu auf, eben Maßnahmen im Sinne geschlechtersensibler Pädagogik zu ergreifen. Mhm. Das heißt, schon früh mit Kindern und Jugendlichen daran zu arbeiten, solche Geschlechterklischees auch aufzubrechen. Und das ist aber leider, das sind Maßnahmen, die leider, also solche Programme gibt es ja, gab es, die von der AfD, aber auch von der CDU vehement in Frage gestellt werden in den letzten Jahren.
Über Maßnahmen können wir nachher auch noch mal konkreter sprechen. Herr Seidel, es waren viele Punkte. Stimmen Sie denn
zu? Es waren so viele Punkte, dass ich gar nicht sagen kann, ich stimme zu oder ich stimme nicht zu. Mhm. Im Prinzip, natürlich, was den Befund angeht, es ist so mit dieser Gewalt, es ist so mit einer Zunahme des Antifeminismus und man muss etwas dagegen tun, kann man gar nicht anders als zustimmen, ist ja klar. Wobei ich sagen möchte, wenn Straftaten begangen werden, müssen Straftaten eben verhindert werden, wenn sozusagen junge Frauen verletzt, beleidigt, bedrängt werden, dann ist das etwas, wofür es eben ein Instrumentarium gibt. Da muss eben bestraft werden, verhindert werden und so weiter. Was den Rest des Befundes angeht, bin ich nicht ganz der Meinung von Caroline. Nämlich, es kommt mir ein bisschen so vor, als müsste die Therapie beginnen, bevor überhaupt die Diagnose gestellt ist. Und was die Diagnose angeht, habe ich jedenfalls ganz andere Arbeitshypothesen. Die Diagnose, es ist immer noch zu viel patriarchalische Erziehung und so weiter, die stimmt. Aber sie stimmt nur insofern, als das eben nicht die letzte Zuckung des Patriarchats ist, sondern sozusagen der Schmerz nach dem Ende des Patriarchats. Das Patriarchat ist vorbei. Der Kapitalismus hat es erledigt. Der Kapitalismus konnte mit dem Patriarchat 0,0 mehr anfangen, weil es die Hälfte der Bevölkerung mindestens sozusagen dem Arbeitsmarkt entzieht. Der Kapitalismus war daran interessiert, dass alle gleichberechtigt und alle ihre Arbeitskraft ihm zur Verfügung stellen. Nur, es gibt nicht die Rollenvorbilder dafür. Das heißt, diese Konflikte, von denen wir sprechen, entstehen meiner Ansicht nach daraus, es gibt kein Patriarchat mehr. Es gibt aber gerade für die Jungs auch keine neuen Rollenvorbilder, Rollenmodelle, wie man Junge sein kann, wie man junger Mann sein kann, ohne die Rollensicherheit des Patriarchats. Hier muss man meiner Ansicht nach ansetzen und nicht schon mal die Jungs in kleine Mädchen verwandeln, um es überspitzt und ein bisschen reaktionär auszudrücken. Man braucht Modelle für Jungs und die fehlen total.
Das wäre ja auch schon eine Maßnahme, auf jeden Fall. Und wie solche Rollenmodelle aussehen können, die auch alte Männer irgendwie vorleben können für die Jungen, das besprechen wir gleich hier auf Radio 3 in den Aufmachern. Nils Wülker ist das, als Trompeter bekannt, aber er spielt auch Keyboard und Synthesizer, hören wir in diesem Song hier Seat 47 auf Radio 3. Und bei mir sind weiterhin unsere Aufmacher, die Journalistin und Soziologin Caroline Wiedemann und der Kulturjournalist Claudius Seidel. Wir sprechen über die Diskussion, die die Netflix-Serie Adolescence losgetreten hat in diesen Tagen. Diskussion über Manosphere, frauenfeindliche männliche Positionen in den sozialen Medien. Frau Wiedemann, Sie haben gerade schon gesagt, wir brauchen Maßnahmen. Herr Seidel sagte, er kann Ihnen da in Teilen zustimmen und sagte, was wir vielleicht vor allem brauchen, sind positive auch Vorbilder in Männern, also positive Männerbilder, die vielleicht leichter zu schwerer zu kreieren sind als positive Frauenbilder. Haben Sie da Vorschläge, wie sehen gute Männerbilder aus?
Ja, also ich würde nur auf der einen Ebene auch widersprechen. Es gibt sehr viele positive Männerbilder und es gibt immer noch auch eben, wie ich schon zum Beispiel mit Verweis auf diese Studie der Süddeutschen Zeitung sagte, relativ wenig vielfältige Frauenbilder. Aber ich denke, als Maßnahmen, die ich beschreibe, wenn ich sage geschlechtersensible Pädagogik oder so, da geht es um Programme, die eigentlich vermitteln, es gibt vielseitige Menschenbilder und alle Kinder können alles sein. Und es gibt nicht von Natur aus irgendwelche Eigenschaften, die Jungen oder Mädchen dann eher haben und entwickeln. So können Jungen nämlich natürlich gleichermaßen fürsorglich sein und Mädchen können gleichermaßen für die Politik sich interessieren. Und es gibt einfach auch Kinder, die vielleicht sich auch im Kindesalter auch gar nicht zuordnen möchten. Und da haben wir sogar per Gesetz auch die Möglichkeit, nämlich dass eben queere Menschen auch als Vorbilder gelten können. Das ist auch total wichtig. Ja. Wir sehen aber eben leider gerade in den digitalen Sphären, von denen Sie sprachen, eine ganz starke Retraditionalisierung an Bildern, die verbreitet werden. Und diese Bilder werden von sogenannten Männerrechtlern vielfach verbreitet, die sich auch eben gegen den Feminismus seit schon ungefähr so 2-3 Jahrzehnten im Internet organisieren und davon sprechen quasi, der Feminismus hätte heimlich irgendwie die Herrschaft über unsere Länder gewonnen, über den Westen gewonnen, was natürlich Unsinn ist, wenn wir uns die Zahlen angucken, wie stark die Männerherrschaft immer noch funktioniert überall, also auch im Westen, im vermeintlich Freien. Und was ich auch gerade mit den Zahlen eben mit der Gewalt gegen Frauen und Mädchen ja auch schon beispielsweise belegt habe. Und da im Netz zeigt sich eben auch ganz besonders, dass vor allem die Rechten auch dieses Narrativ verbreiten, der Feminismus bedrohe Männlichkeit und bedrohe die Männer und dann auch beispielsweise die Nation. Das ist ein Narrativ, das ganz gut funktioniert in dieser Männosphäre, in dieser Sphäre von jungen, radikalisierten Männern im Internet. Und so beschreibt beispielsweise die Schweizer Soziologin Franziska Schutzbach, die dazu lange geforscht hat, aber auch ganz viele andere GeschlechterforscherInnen, die auch zur Radikalisierung im Netz arbeiten, dass Misogynie und Antifeminismus quasi als Einstiegsdrogen in rechte Ideologie auch im Netz dienen und genutzt werden. Ich finde interessant, sich zu vergegenwärtigen, dass unter jungen Menschen das Wahlverhalten auch sehr unterschiedlich ist in Deutschland beispielsweise. Ja. Wir wissen aus soziologischen Studien auch wiederum, dass Angst und Zukunftsängste, das Gefühl von Bedrohung sehr weit verbreitet ist. Verständlicherweise angesichts aller Krisen, angesichts von Klimakrise und kapitalistischen Krisen. Wir wissen, dass junge Frauen deswegen eher links wählen, wo sie sich Hoffnung auf soziale Infrastruktur, Versprechen und so weiter, auf eben Geborgenheit und Schutz durch Institutionen, während junge Männer eher rechts wählen. Und da ganz viel davon liegt auch daran, dass die im Internet von Rechten abgeholt werden, quasi mit der Erzählung, wählt uns, wir versprechen euch wieder eine sichere Zukunft mit alten Rollenklischees.
Herr Seidel, Sie haben vorhin gesagt, bevor wir in Therapie gehen, brauchen wir erstmal eine Diagnose. Es sind schon als Diagnose auch die Frau Wiedemann hier liefert?
Ja, nur ich bedauere es so sehr wie Caroline, dass diese Jungs sich von Rechten verführen lassen, dass sie sich zu Antifeminismus in dem Sinn, der Feminismus, die Frauenrechte sind unser Unglück, verführen lassen. Und trotzdem sozusagen, es ist mir selber ganz unwohl bei dem Befund, trotzdem würde ich sagen, deine allererste Aussage jetzt in deinem ersten Statement ist Teil des Problems und nicht der Lösung. Nämlich die Annahme, dass es überhaupt keine Geschlechterunterschiede gibt und dass Jungs zu erzählen und Mädchen vielleicht auch in dem Moment, wo die Sexualität erwacht, in dem Moment, wo die Pubertät kommt, was echt eine Herausforderung ist, wenn mir jemand in dem Moment, wo ich merkte, sozusagen meine männliche Sexualität erwacht irgendwie, womit man echt zurechtkommen muss, mit dem Begehren, mit dem Unerfüllten, mit dem, was man nicht weiß. Und da hätte mir jemand erzählt, all das, was du gerade sozusagen als die Herausforderung deiner eigenen Männlichkeit empfindest, ist soziale Konstruktion, bildest du dir nur ein, hätte mich tendenziell zu seinem Gegner gemacht.
Aber da muss ich einhaken, weil das habe ich auch nicht gesagt. Es geht darum, dass bestimmte Eigenschaften wie eben Fürsorglichkeit, auch die mögliche Fähigkeit, über Gefühle zu sprechen, dass das nichts ist, was Frauen und Mädchen vorbehalten ist, sondern dass es alle Menschen können und lernen können. Während genauso gut Frauen, Mädchen, Queers, Transfrauen auch Politik machen können.
Natürlich.
Und das ist aber eben das, worum es geht, dass solche sozialen Eigenschaften, die bestimmte Rollen mit sich bringen und auch immer das, die eine Seite abwerten, immer Männlichkeit aufwerten, das ist das Problem, was weiter existiert.
Da hast du mich komplett auf deiner Seite und da würde ich wiederum sagen, da also in dem Moment, wo nicht Geschlechterunterschiede geleugnet oder Pubertät und das ganze hormonelle Chaos als irrelevant bezeichnet wird, sondern wo es darum geht, sozusagen die Möglichkeiten zu erweitern. Beider. Ich glaube schon, es ist so, dass kleine Jungs oder junge Männer es so empfinden, dass das Ende des Patriarchats die Möglichkeit der Möglichkeiten der Frauen erweitert und die der Männer verengt haben. Und einer der Gründe dafür ist, dass es so wenige erwachsene Vorbilder gibt. Schauen wir uns sozusagen die herrschende Klasse oder die herrschende Männlichkeit hier in Deutschland an, dann sind es Typen, die handeln so, als gäbe es noch das Patriarchat und sie wirken gerade deswegen so machtlos, so schwach, so unattraktiv, weil sie gar nicht gemerkt haben, dass die Zeit des Patriarchats vorbei ist. Friedrich Merz ist kein Patriarch im Sinne von, wie es Adenauer war. Er hat es nur nicht gemerkt. Und das ist so ein bisschen das Problem. Da ist kein Rollenangebot für einen 13-Jährigen drin in diesem Verhalten. Von den Amerikanern wollen wir gar nicht erst reden.
Ja, genau. Das und in anderen Teilen der Welt wollen wir auch nicht schauen. Aber vielleicht würde ich gerne nochmal zu dem Punkt zurückkommen, wo wir angefangen haben, diese Maßnahmen. Es braucht Maßnahmen. Ich glaube, wir sind uns einig. Da liegt einiges im Argen. Es muss einiges getan werden. Haben Sie denn konkrete Ideen? Was für Maßnahmen helfen?
Es sind schon eben schon vor Jahrzehnten auch in Schulen Programme eben zur Aufklärung über Rollenklischees unter Jungen und Mädchen auch implementiert worden, die zum Teil dann von eben den, da wo die Rechten jetzt mitwirken, wird wieder rückgängig gemacht. Das heißt, da wird beispielsweise in der Grundschule werden sich Schulbücher vorgenommen und es wird geguckt, welche Rollen werden denn hier Jungen zugestanden, welche werden Mädchen zugestanden? Warum werden denn die Kinder so früh überhaupt als Mädchen und Jungen eingeteilt in diesem Schulbuch? Gibt es da überhaupt Möglichkeiten für ein Kind, sich nicht zuzuordnen. Beispielsweise sowas zu besprechen mit Kindern, zu fragen, was hat das für eine Wirkung auf euch? Hast du das Gefühl, irgendwie dann als Junge entsprechend auch weinen zu dürfen, wenn du dieses Buch gelesen hast? Oder wie gehen deine Eltern da entsprechend mit dir um? Was lebt dein Vater dir vor? Habt ihr zu Hause irgendwie, also das muss natürlich in den Bildungseinrichtungen schon in der Kita übernommen werden. Mhm. Und eben wenn ich jetzt sehe, dass am Spielzeug Tag in der Kita meines Kindes, die Kinder ab 3 plötzlich geschlechtergetrenntes Spielzeug mitbringen von zu Hause, wo sie ihr Lieblings- und die unter 3 aber noch, das ist völlig egal ist, denkt man schon, okay, da tut sich schon was, da wird denen schon was vorgelebt.
Also schon ganz früh, ja, Herr Seidel.
Ja, also ich als 7-Jähriger hätte alle deine Vorschläge als Gängelung empfunden, irgendwie als Zwangsmaßnahmen.
Was sind denn Ihre Ideen, Herr Seidel?
Das muss man sagen, die Kinder jetzt, die genau an solchen Programmen teilnehmen, sind begeistert. Da gibt es ja auch ganz viele Dokumentationen dazu.
Aber was sind denn Ihre Ideen, Herr Seidel? Was Maßnahmen, wenn es Maßnahmen braucht?
Ja, mein Vorschlag, der ist jetzt sozusagen nicht besonders konkret. Mein Vorschlag ist, wir sind noch lange nicht am Ende der Überlegungen, erstens, was bedeutet das Ende des Patriarchats, wie wir es kannten, für die Jungs und was steht stattdessen zur Verfügung sozusagen, wie stehen menschlichere Frauen oder auch von mir aus auch queer-freundlichere Rollenbilder zur Verfügung, ohne dass sozusagen Männlichkeit, Weiblichkeit und alles dazwischen und daneben als irrelevant angesehen wird. Das ist mir wichtig. Mag sein, ich bin nicht der Jüngste. Mag sein, dass es das Produkt meiner Erziehung ist. Ich würde oft der Unterscheidung ganz heftig beharren und ohne sie würde mir was fehlen.
Wir brauchen ganz viele verschiedene Perspektiven. Vielen Dank, Ulrich Seidel und Caroline Wiedemann. Und ob Sie jetzt
Claudius. Ach, Sie haben es schon wieder.
Es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Claudius Seidel. Genau. Herr Seidel, ich werde mir jetzt einprägen. Und gleich werden wir aber nochmal gucken, ob Sie vielleicht nochmal einen neuen Gedanken mitnehmen. Wir hören nochmal Musik hier auf Radio 3. Mischpoke nennt sich diese Band hier aus Hamburg. Jiddische, osteuropäische Songs interpretiert sie auf ihre Art und Weise. Amarisi Amari, dieser Song. Caroline Wiedemann und Claudius Seidel sind hier bei mir. Sie diskutieren über diese Frage, wie umgehen mit toxischer Männlichkeit, Frauenhass, Frauenhass als Ideologie, all diese Themen, die in dieser Serie Adolescence drinstecken. Das war unser Ausgangspunkt und wir haben gesprochen über Maßnahmen, die es geben könnte, um dieser ganzen Entwicklung entgegenzuwirken, diesen Phänomen entgegenzuwirken. Jetzt haben wir viel diskutiert, Sie beide haben diskutiert. Herr Seidel, ich fange mit Ihnen an. Gibt es einen neuen Gedanken, den Sie vielleicht mitnehmen, einen Punkt, den Caroline Wiedemann gemacht hat?
Sagen wir einfach so, der neue Gedanke ist das ganze Thema. Und darin bestätigt mein Verhalten Carolins Thesen, weil ich habe diesen ganzen Quatsch, diesen ganzen Incel-Misogynie-Quatsch immer als Randphänomen wahrgenommen. Ich danke, Caroline, dass sie mich überhaupt darauf aufmerksam gemacht hat, dass es eben kein Randphänomen ist, dass es einen gewissen Zwang gibt, sich damit zu beschäftigen.
Frau Wiedemann, haben Sie nochmal einen neuen Gedanken, den Sie mitnehmen?
Sehr schön. Ich freue mich sehr über diese Äußerung. Danke, Claudius. Ich habe keinen neuen Gedanken, würde gerne noch einen Gedanken von Claudius von vorher nochmal aufgreifen und sagen, dass es wichtig ist, darauf zu achten, den nicht so zu verbreiten. Es ist nicht das Anliegen geschlechtersensibler Pädagogik oder von feministischen Autorinnen, Männlichkeit und Weiblichkeit abzuschaffen. Das ist auch wiederum ein rechtes Narrativ, das verbreitet wird, um diesen Jungen Angst zu machen und sie entsprechend zu locken. Das ist ganz wichtig. Wir haben hier einige Maßnahmen angeschaut. angesprochen, aber es gäbe noch so viel mehr, erst recht, was die kritische Arbeit mit eben den digitalen Infrastrukturen, wo sich das verbreitet, auch betrifft. Aber genau, ich fand das Gespräch auch so sehr erhellend.
Wir erweitern die Sendung bis um 10.
Genau, wir reden einfach weiter. Aber was man auf jeden Fall mitnehmen kann, glaube ich, ist also diese Serie Adolescence, dass die so einen Anstoß geben kann für genau solche Gespräche und Diskussionen und dass wir alle einfach noch mehr solcher Gespräche führen, untereinander mit unseren Kindern, mit den Teenagern. Vielleicht können wir das mitnehmen.
Unbedingt.
Ganz herzlichen Dank, Claudius Seidel und Caroline Wiedemann, unsere Aufmacher hier in Radio 3.
Danke.
Auch. Radio 3, Kultur kompakt.
Nein, Kultur kompakt kommt jetzt noch nicht, weil wir haben jetzt so viel geredet. Jetzt brauchen wir erstmal Musik. Und wir hören jetzt hier Chick Corea. Einer der bekanntesten Jazz-Pianisten hier am Vibraphon, Chick Corea. What game shall we play today?
Radio 3, Kultur kompakt.
Anne Spohr ist hier bei mir im Studio. Das Deutsche Zentrum für Kulturgutverluste hat eine neue Leitung.
Die Berliner Kunsthistorikerin Maike Hopp übernimmt die Leitung des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste. Als Kunsthistorikerin ist sie spezialisiert auf digitale Provenienzforschung. Seit 2019 leitet sie das Fachgebiet Digitale Provenienzforschung am Institut für Kunstwissenschaft und Historische Urbanistik an der TU Berlin. Und ihre Dissertation hat sie verfasst zum Kunsthandel im Nationalsozialismus. Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste wurde im Jahr 2015 gegründet, vor 10 Jahren, und ist in Deutschland zentraler Ansprechpartner zu Fragen unrechtmäßig entzogenen Kulturguts. Schwerpunkt natürlich Nationalsozialismus, Nationalsozialismus verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut. Und jetzt hat eben dieses Deutsche Zentrum eine neue Leitung, Maike Hopp.
Es kam mir mal eine Idee für ein Großprojekt in Berlin, das gerade ziemlich in die Ferne gerückt ist. Dieser Umzug der Zentral- und Landesbibliothek in das ehemalige Lafayette-Gebäude. Noch will die ZLB diese Idee aber nicht aufgeben. Sie sammelt jetzt online Unterschriften von Befürworterinnen und Befürwortern.
Eine Chance für Berlin ZLB in die Friedrichstraße. So lautet die Überschrift dieser Forderung. Es haben auch schon 20.000 Menschen unterschrieben, unter anderem Hermann Patzinger, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, der Schauspieler Ben Becker oder der Autor Marc-Uwe Kling. Das Kaufhausgebäude der ehemaligen Galerie Lafayette steht ja seit Juli vergangenen Jahres leer. Kultursenator Joe Cialo hatte vor den Sparmaßnahmen die Idee, dass hier ein gemeinsamer Buchort für Berlin entstehen könnte. Bisher gibt es 2 ZLB-Standorte am Blücherplatz und in der Breitenstraße. Beide Orte sind sanierungsbedürftig und ein Standort wird seit Jahren gesucht. Es gibt eigentlich kaum einen Ort, der noch nicht im Gespräch war. Also zum Beispiel Tempelhof, Flughafen Tempelhof, der ehemalige Flughafen und das Messegebäude des ICC. Es gibt aber wirklich noch Hoffnung für die Friedrichstraße. Die Kulturverwaltung hat mitgeteilt, dass weiterhin konstruktive Gespräche mit Akteurinnen und Akteuren aus Politik und Wirtschaft laufen.
Der preisgekrönte Dokumentarfilm No Other Land, der ist heute zu sehen im Kino Babylon.
No Other Land, das ist ja ein Film über den Kampf einer Gemeinde im Westjordanland gegen die von der israelischen Besatzung geplante Umsiedlung. Das ist quasi gefilmte Zeitgeschichte und eine Doku, die Fragen zum Nahostkonflikt aufwirft, die aktueller gar nicht sein könnten. No Other Land ist eine Koproduktion zwischen, also palästinensisch-norwegische Koproduktion, und Regie geführt haben Basel Adra, Hamdan Balal, Rachel Zohr und Yuval Abraham. Und Yuval Abraham sagt über seinen Film No Other Land:
Wir haben den Film gemacht, um eine Wirkung zu haben. Aber die größte Wirkung ist die Stärke dieser Leute, die trotz des Drucks durch das Militär, durch die Siedler, auf ihrem Land bleiben, Familien großziehen und ihr Leben leben.
Der Co-Regisseur Hamdan Balal war Augenzeugen zufolge vor kurzem in der Region Masafayata im Westjordanland vor israelischen Siedlern zusammengeschlagen und von der israelischen Armee vorübergehend festgenommen worden. Der Film No Other Land hatte im Februar 2024 auf der Berlinale seine Premiere und wurde mit dem Berlinale Dokumentarfilmpreis und dem Panorama Publikumspreis ausgezeichnet. In diesem Jahr hat er auch einen Oscar als bester Dokumentarfilm bekommen. Heute Abend ist er zu sehen in Originalfassung mit Untertiteln um 18.15 Uhr im Kino Babylon in Berlin-Mitte.
Ganz herzlichen Dank, Anne Spohr.
Gerne.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB. Musik auf Radio 3. Lange nicht gehört. Noch nie gehört. So, noch nie gehört. Radio 3. Musik neu entdecken.
Natureza de fauna e de fogo, E não cabe em mim esse amor, meu Brasil de Garrincha e Pelé. Meu Brasil mora dentro do meu violão, é a força da sua canção, é o batuque do seu candomblé. Meu Brasil é mistura de raça e de cor, soberano e não perde valor, é o samba com a bola no pé. Meu Brasil, se eu tiver que sair por aí, vou morrer de saudade de ti, mas eu volto com a graça de Deus. Com orgulho de ser um tupi-guarani, descendente também de zumbi, brasileiro no mundo sou eu. Meu Brasil, Dona Ivone, Anastácia, Kelé, Marielle é a voz da mulher, Bossa Nova na voz de João. Natureza de fauna e de flor, e não cabe em mim esse amor, meu Brasil de Garrincha e Pelé.
Meu Brasil mora dentro do meu violão, é a força da sua canção, é o batuque do seu candomblé. Meu Brasil é mistura de raça e de cor, soberano e não perde o valor, é o samba com a bola no pé. Meu Brasil, vou morrer de saudade de ti, mas eu volto com a graça de Deus. E com orgulho de ser um tupi-guarani, descendente também de zumbi, brasileiro no mundo sou eu. Meu Brasil, Dona Ivone, Anastácia e Pelé, Marielle é a voz da mulher, Bossa Nova na voz de João. Natureza de fauna e de flor, e não cabe em mim esse amor, meu Brasil de Garrincha e Pelé. Meu Brasil mora dentro do meu violão, é a força da sua canção, é o batuque do seu candomblé. Meu Brasil é mistura de raça e de cor, soberano e não perde o valor, é um samba com a bola no pé. Meu Brasil, se eu tiver que sair por aí, vou morrer de saudade de ti, mas eu volto com a graça de Deus. E com orgulho de ser um tupi-guarani, descendente também de zumbi, brasileiro no mundo sou eu. Meu Brasil, Dona Ivone, Anastácia e Pelé, Marielle é a voz da mulher, Bossa Nova na voz de João. Natureza de fauna e flor, e não cabe em mim esse amor, meu Brasil de Garrincha e Pelé. Natureza de fauna e de flor, e não cabe em mim esse amor, meu Brasil de Garrincha e Pelé.
Seu Jorge ist das aus Brasilien mit seinem Samba-Funk, wie er gerne seine Musik nennt. Und wenn Seu Jorge auf Welttournee ist, dann zieht er bei seinen Konzerten immer alle Brasilianer an, die sich gerade in der Nähe befinden. Und heute Abend wird das in Berlin sein. Seu Jorge spielt heute nämlich live im Tempodrom und es gibt tatsächlich noch Karten, egal ob man Teil der brasilianischen Community ist oder nicht.
Radio 3. Platz für Kunst. Mit Andrea Handels.
Wir schauen heute nach Berlin-Lichtenberg. Da steht die sogenannte Fahrbereitschaft, ein Kunstort, wo früher mal der Fuhrpark der DDR-Offiziellen gestanden hat. Ziemlich großes Gelände, 20.000 Quadratmeter, gehört seit einigen Jahren den Kunstsammlern Axel und Barbara Hubrock. Und die haben daraus eben ein Kunst- und Gewerbequartier gemacht und jetzt am Sonntag eröffnet dort in der Fahrbereitschaft eine neue Ausstellung. Heißt Consider Listening, also sowas wie Ziel in Betracht zuzuhören mit Werken von teilweise ziemlich bekannten Künstlern. Gerhard Richter, Willem de Roy, Andrea Handels konnte schon einiges sehen. Guten Morgen, Andrea.
Guten Morgen, Massimo.
Consider Listening, das ist ein Titel, der uns Radiomacher schon anspricht, würde ich sagen. Zuhören ist immer super. Aber was ist in dem Kontext damit gemeint?
Ja, also die Ausstellung konzipiert hat Axel Haubrook gemeinsam mit dem US-amerikanischen Künstler Sam Durant. Und eines von dessen Werken heißt genauso Consider Listening. Das ist ein Leuchtkasten. Der Spruch stammt von einer Demonstration. Und die Botschaft ist eben einfach mal zuhören. Aber der Titel, der steht auch für die Ausstellung insgesamt. Axel Haubrook findet, dass es in den letzten Jahren in der Kunstwelt immer mehr Tabus und sehr schnelle Urteile gibt. Und dem will er etwas entgegensetzen.
Die Frage, was kann man noch machen? als bildender Künstler, weil die Mittel beschränkt sind und die Möglichkeiten, Ateliers zu haben, beschränkt sind. Und aber auch, was darf man noch machen? Weil halt durch diese politischen Diskussionen der letzten Zeit halt die kuratorische Freiheit doch sehr eingeschränkt ist und manche Künstler darunter leiden, andere nicht.
Heißt das dann, dass da ja provokante Kunst zu sehen ist?
Ja, also es sind eher die Zwischentöne. Kunstwerke, die irritieren oder über die es sich nachzudenken lohnt. Zum Beispiel eine mit roter Farbe getränkte Bettdecke, die an der weißen Wand aufgehängt ist. Das ist ein Werk des US-amerikanischen Künstlers Rodney McMillian. Hintergrund ist eine wahre Straftat. Ein Mann hat seine Frau jahrzehntelang verprügelt und geschändet, bis sie ihn schließlich im Bett erstochen hat. Deswegen diese blutgetränkte Bettdecke. Oder Mona Hatoums verbogener Krückstock aus Silikon, der eben also seine Stützfunktion nicht mehr erfüllen kann. Oder Gerhard Richters Porträt der noch sehr jungen, sehr unschuldig dreinblickenden Ulrike Meinhof, als sie noch Journalistin war und für den Stern gearbeitet hat. Oder auch ein auf dem Boden stehendes offenes Paket voll mit großen schwarzen Taschenlampen der amerikanischen Polizei. Diese Taschenlampen, die leuchten damit ins Dunkle, aber sie können eben auch als Schlagstock benutzt werden.
Der Blick, der erste, führt nicht immer zum Ziel und man muss sich mit den Themen auseinandersetzen. Wir müssen uns mehr unterhalten und wir dürfen keine roten Linien haben, sondern müssen einfach offen sein für die Meinung des anderen und auch Themen, die tabuisiert werden, weil es heute ja so viele rote Linien gibt. Man muss darüber sprechen.
Also das ist das Anliegen von Axel Haubroek. Ambivalent in der Aussage ist zum Beispiel auch ein Raum, in dem nur ein Flügel steht, auf ihm ein Samovar mit mehreren Teetassen zum geselligen, kulturvollen Beisammensein, mit klassischer Musik wahrscheinlich. Und da gleichzeitig liegt obendrauf eine Kalaschnikow. Das ist eine Installation von Douglas Gordon. Und wie das meiste hier stammt, dieses Werk auch aus der Sammlung Haubroek. Manches kam aber auch von Leihgebern dazu.
Wie hast du das denn insgesamt erlebt, Andrea? Ist das dann also eine Ausstellung, die einem auch so ganz neue Perspektiven und Sichtweisen eröffnet?
Also es ist auf jeden Fall eine interessante Ausstellung mit sehr unterschiedlichen Werken, insgesamt 30 Arbeiten und die sind in zwei dieser 50er Jahre Flachbauten untergebracht, also in so kleinen weiß getünchten Räumen, auch mit Fenstern. Also macht Spaß, da rumzulaufen und sich das anzugucken, und dazu wichtig ist eben auch, dass ab Mai es jeden Sonntag eine Veranstaltung gibt, in der über die Themen und die Kunstwerke diskutiert wird, und diese erste davon ist am 4. Mai, da kommt dann zum Beispiel die Schauspielerin Caroline Peters, dann kommt der Ex-Kultursenator Klaus Lederer und der ehemalige regierende Bürgermeister Michael Müller hin. Und das Thema ist da zum Beispiel: Wozu Kunst und braucht Berlin noch Kultur? Und dann gibt es noch ein Konzert und man kann sich eben die Ausstellung angucken.
Und diese Ausstellung, die eröffnet jetzt am kommenden Sonntag von 16 bis 19 Uhr in der Fahrbereitschaft. Herzbergstraße 40 bis 43 ist das in Berlin-Lichtenberg. Zum Schluss, Andrea, dieser Ort, die Fahrbereitschaft, da gab es ja auch mal Probleme mit der Genehmigung. Es war nicht klar, kann es überhaupt weitergehen mit diesem Ort? Wie ist da der Stand?
Ja, das habe ich Axel Haubroek auch gefragt und hier ist seine Antwort.
Wir haben nach wie vor keine Genehmigung. Wir haben eine mündliche Duldung. Wir glauben auch nicht, dass wir Schwierigkeiten bekommen. Aber es ist natürlich schwer, wenn man hier weiter investieren und weitermachen will, dieses auf schwankendem Boden zu tun. Aber wir sind mittlerweile seit 12 Jahren hier und irgendwann müsste ja mal was passieren. Das ist auch einer der Gründe, weswegen in unserer Veranstaltungsreihe an einem Tag wir nach der Situation in Lichtenberg fragen. Und da ist dann glücklicherweise der Bürgermeister von Lichtenberg da. Mal gucken, was der so sagt.
Mal gucken, ob es dann mehr Klarheit gibt für die Zukunft dieses Kunstquartiers Fahrbereitschaft, wo jetzt eben diese neue Ausstellung zu sehen ist. Ab Sonntag, Consider Listening, hat sich Andrea Handels für uns angesehen. Vielen Dank, Andrea.
Gerne.
Yeah.
so sanft, so wohlklingend und gleichzeitig auch immer so leicht schräg. Die Musik von Polo et Pan, ein Duo aus Frankreich, hier mit einer Unterwasserwelt, Aqualand, auf Radio 3. 9.54 Uhr haben wir es. Der Morgen geht hier zu Ende auf Radio 3. Gleich übernimmt hier Anja Herzog, macht weiter mit Klassik bis 2. Ich bin Massimo Maio und ich wünsche Ihnen noch einen ganz wunderbaren Tag.
Osterfestspiele in Rheinsberg. Sie bereiten Ihnen Tage voller Musikkultur. Da gibt es eine selten aufgeführte Mozart-Oper, Der königliche Hirte, mit der Kammerakademie Potsdam und Gesangswettbewerbsgewinnern aus Rheinsberg. Oder Karl Heinrich Grauens Oratorium Der Tod Jesu. Mit der Lautenkompanie Berlin und dem Kammerchor der Berliner Singakademie. Oder ein Schäferspiel von Goethe. Oder ein Matinee-Konzert mit lautmalerischen Naturschilderungen unter dem Motto Der Traum von Arkadien. Lauter traumhafte Oders. Bei den Osterfestspielen in Rheinsberg. Ab 17. April. Radio 3. Wie es euch gefällt.
10 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Die Europäische Union kritisiert die neuen US-Zölle scharf. Kommissionspräsidentin von der Leyen spricht von einem schweren Schlag für die Weltwirtschaft, der immense Folgen haben werden. Die EU bereite sich jetzt auf weitere Gegenmaßnahmen vor, falls Verhandlungen scheitern sollten. US-Präsident Trump hatte gestern Abend ein neues dreistufiges Zollsystem für Handelspartner weltweit präsentiert. Aus Washington Samuel Jakisch.
Ein Basiszoll in Höhe von 10%, den amerikanische Importeure nun für alle Einfuhren aus dem Ausland bezahlen sollen. Dazu kommen länderspezifische Sonderzölle für jene Handelspartner, mit denen nach Auffassung der Regierung Trump ein besonders großes Handelsdefizit oder andere Handelsschranken bestehen. Drittens sollen für bestimmte Produktgruppen zusätzliche Einfuhrabgaben fällig werden, zum Beispiel für Autos. Für Deutschland und die Europäische Union sollen Exporte in die USA ab kommender Woche mit einem Zoll von mindestens 20% belegt werden.
Deutsche Wirtschaftsvertreter erwarten negative Folgen durch die von US-Präsident Trump angekündigten Zölle. Außenhandelspräsident Jan Dura sagte, die Zölle müsse man in Preissteigerungen umsetzen und das heiße in vielen Fällen Umsatzrückgang. Bei kleineren Unternehmen könne das auch das Aus bedeuten. Die Präsidentin des Deutschen Verbandes der Automobilindustrie Müller betonte, der Protektionismus der USA werde weltweit negative Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum haben und damit auch Arbeitsplätze kosten. Der Hauptgeschäftsführer des Verbands der chemischen Industrie Entrop warnte vor übereilten Reaktionen. Deutschland dürfe nicht zum Spielball eines ausufernden Handelskrieges werden. Die Außenminister der NATO-Staaten kommen am Mittag zu einem zweitägigen Treffen in Brüssel zusammen. Erwartet wird, dass US-Außenminister Rubio die europäischen Partner erneut auffordern wird, ihre Militärausgaben deutlich zu erhöhen. Die Amerikaner hatten zuletzt auf 5% der Wirtschaftsleistung gepocht. Thema dürfte außerdem die Ankündigung von US-Präsident Trump sein, weniger sicherheitspolitische Verantwortung für Europa zu übernehmen. Bei den Gesprächen in Brüssel soll es deshalb auch darum gehen, wie ein abnehmendes Engagement der USA ausgeglichen werden kann. Der Bund für Umwelt und Naturschutz fordert, die marode Ringbahnbrücke in Berlin nur in abgespeckter Form neu zu bauen. Mindestens eine Fahrspur